FM.de.
Sicherheit in unserem täglichen Leben ist der Schlüssel zu unserem Wohlbefinden. Das Ziel der NATO besteht darin, die Freiheit und Sicherheit ihrer Mitglieder mit politischen und militärischen Mitteln zu gewährleisten. So beschreibt sich eines der größten Militärbündnisse der Welt. Freiheit, Sicherheit und Wohlbefinden. Diese drei Worte springen dem Beobachter sofort ins Auge. Ein genauer Blick auf die NATO verrät, dass diese drei Bedingungen nicht unbedingt eingehalten werden. Aufgrund der jüngeren Entwicklung steht nun die Frage im Raum, ist ein Militärbündnis à la NATO überhaupt zukunftsfördernd? Und dabei geht es nicht um die Diskussion, ob die einzelnen Mitgliedstaaten sich finanziell mehr an dem Bündnis beteiligen sollen, wie US-Präsident Donald Trump dies fordert. Nein, es geht um die grundsätzliche Frage, ob die NATO in der heutigen Zeit unter den gegebenen Voraussetzungen einen Mehrwert hat. NATO steht für North Atlantic Treaty Organization. Im deutschsprachigen Raum wird sie oft als Nordatlantikpakt bezeichnet. Gegründet wurde die NATO am 4. April 1949 in Washington, D.C. Die Gründung stellte eine Reaktion auf die Interessenkonflikte zwischen den USA und der Sowjetunion dar. Neben den USA und Kanada waren zunächst 10 europäische Staaten Teil des Nordatlantikpakts. Die Bundesrepublik Deutschland trat im Jahr 1955 ein. Die Mitgliedstaaten der NATO verpflichten sich, im Falle eines Angriffs auf NATO-Gebiet militärischen Beistand zu leisten. Dabei beruft sie sich auf Artikel 51 der UN-Charta, welcher das Recht zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung einräumt. Das heißt konkret, die Nationen haben das Recht, sich bei Gefahren durch andere Nationen selber und gegenseitig zu verteidigen. Hierfür benötigen die Länder die Erlaubnis der Vereinten Nationen, welche für einen militärischen Einsatz ein Mandat erteilen muss. Rund 70 Jahre später umfasst die NATO 29 Mitgliedstaaten. Die NATO als Organisation steht dabei in der Kritik. Sie sei veraltet und überschreite ihre Kompetenzen. Und wenn man einen Blick auf die Einsatzgebiete der NATO wirft, sind die Kritiken auch nicht unbegründet. Um diese Kritiken zu verstehen und nachvollziehen zu können, lohnt es sich, einen Blick auf die Organisation des Nordatlantikbündnisses zu werfen. An oberster Stelle sitzt der Generalsekretär. Er ist der Vorsitzende verschiedener Ausschüsse, der nuklearen Planungsgruppe und des Nordatlantikrats. Aktuell füllt der Norweger Jens Stoltenberg dieses Amt aus. Das größte Gremium ist der Nordatlantikrat mit Sitz in Brüssel. Interessanterweise ist der Rat die einzige Institution, welche im Nordatlantikvertrag wörtlich erwähnt wird. Der Rat ist die höchste Entscheidungsgewalt und bestimmt unter anderem auch darüber, ob die NATO den Bündnisfall ausruft. Dieser wird vom Militärischen Ausschuss vorgeschlagen. Die Anschläge des 11. September 2001 waren bisher der einzige Anlass, bei dem der Bündnisfall griff. Doch erst am 4. Oktober 2001 wurde der Einsatz in Afghanistan vom Nordatlantikrat tatsächlich bewilligt. Dies lag unter anderem auch daran, dass es nicht genügend Beweise gibt, dass Al-Qaida oder die Taliban tatsächlich an diesem Anschlag mitgewirkt hätten. Nach Ansicht von Völkerrechtsexperten, darunter auch Manfred Rotter, sei der Einsatz völkerrechtswidrig, da es sich dabei um einen Militäreinsatz gegen irgendeine Nation handle. Zitat Ende. Es ließe sich nicht zweifelsfrei feststellen, dass die Terroristen in Zusammenhang mit einem Staat stünden. Und trotzdem übernahm die NATO ab 2003 sogar das komplette Kommando über den Afghanistan-Einsatz, welcher bis heute schwerwiegende Folgen hinterlassen hat. Nach Zahlen der Vereinten Nationen wurden nach dem Ende der Mission 2014 mehr als 360.000 Todesopfer als Casualties, also Kriegsopfer, erhoben, darunter auch 26.000 Zivilisten. Dazu kommt die destabilisierte politische Lage in der Region, nach einem Einsatz, bei dem in der offiziellen Erklärung der NATO alle Beteiligten profitieren würden. Der Mangel an Beweisen kratzt an der Legitimität dieses Einsatzes und speziell an der Legitimität der NATO. Denn es war auch nicht das erste Mal und auch nicht das letzte Mal, dass die NATO Militäreinsätze ohne jegliche Legitimation fährt. Der Einsatz im Kosovo 1999 war der erste Auftritt der NATO auf internationalem Boden. Die NATO kämpfte damals ohne UN-Mandat an der Seite der paramilitärischen albanischen UÇK gegen die jugoslawische Armee und für die Unabhängigkeit des Kosovos. Unter der Beteiligung der Bundeswehr griff die NATO damals aber viele zivile Einrichtungen an, darunter auch Schulen und Krankenhäuser. Dazu kommt, dass der gesamte Kosovo-Einsatz auf einer haltlosen Lüge des ehemaligen deutschen Verteidigungsministers Rudolf Scharping beruht. Scharping behauptete, das Fußballstadion der kosovarischen Hauptstadt Pristina sei ein Konzentrationslager der jugoslawischen Regierung und rechtfertigte somit einen Einsatz der Bundeswehr, wenn man nicht in die, Zitat, Fratze der eigenen Geschichte schauen wolle. Zitat Ende. Einen Beweis für dieses Konzentrationslager oder sämtliche andere Behauptungen, die Scharping damals aufgestellt hat, gibt es bis heute nicht. Norma Brown war eine US-Diplomatin im Kosovo. Sie bewertet den Eingriff der NATO folgendermaßen. Jeder wusste, dass es erst zu einer humanitären Krise kommen würde, sobald die NATO bombardiert. Das ist sinnbildlich für viele Einsätze der NATO, egal ob Afghanistan, im Kosovo oder auch in Libyen nach dem arabischen Frühling. Diese Einsätze haben nichts mit Selbstverteidigung zu tun, obwohl das eigentlich die Grundlage der NATO ist. Stattdessen werden die Einsätze oft mit drei Worten bezeichnet: Peace, Security und Stability, also Frieden, Sicherheit und Stabilität. Die NATO sieht sich als friedenserhaltende Organisation. Ob dies tatsächlich der Fall ist, ist anzuzweifeln. Denn in Einsätzen in Afghanistan, dem Irak und in Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union haben sie die gleichen Ziele: Soldaten ausbilden und militärische Infrastrukturen schaffen. Kurzum, Vorbereitungen für Konflikte treffen. Natürlich dienen einige Bemühungen auch der Absicherung vor Terrorismus, zum Beispiel den Islamischen Staat. Doch hier stellt sich auch die Frage der Nachhaltigkeit. Sollten die NATO-Missionen einmal zu Ende sein, wie sieht es dann in diesen Ländern aus? Und wie verhält es sich mit den Luftraumpatrouillen in Osteuropa und dem Baltikum? Nach einigen Aussagen sollen die Patrouillen die Integrität des Bündnisses bewahren. Im Hinblick auf die angespannte Situation zwischen der NATO, insbesondere den USA und Russland, nicht zuletzt aufgrund der Aufkündigung des INF-Vertrags, sind diese Maßnahmen eher ein Zeichen der Provokation und nicht etwa der Deeskalation. Fakt ist, die Sowjetunion ist nicht gleichzusetzen mit Russland. Durch weltweiten Handel und die Globalisierung sind die politischen Beziehungen des Kalten Krieges nicht mehr zu vergleichen mit den heutigen. So pflegt Deutschland heutzutage auch als NATO-Mitglied intensive Beziehungen mit Russland. Trotzdem soll in Ulm ein sogenanntes Logistikzentrum errichtet werden, welches die Koordination und den Transport von Truppen organisieren soll. Die Donaustadt wird folglich zu einem Organisator von Truppen an der, Zitat, Ostflanke Europas, Zitat Ende. Zwei widersprüchliche Ansätze, welche zeigen, dass insbesondere in Mitteleuropa die NATO nicht mehr zu einer entspannten Lage und zu einem komplett befreiten Austausch führen kann. Dass transkontinentale Bündnisse für eine vernetzte Welt wichtig sind, ist nicht von der Hand zu weisen. Doch Militärbündnisse haben viele Nachteile und einer ist ganz besonders schwerwiegend. Sie schließen andere Länder aus und das sorgt für ein großes Konfliktpotenzial. Zudem ist die NATO als historische Organisation durch die Völkerrechtsverbrechen der Vergangenheit gebrandmarkt. Aus der heutigen Sicht erfüllt sie außerdem nicht die Aufgaben, für die sie ursprünglich gegründet wurde. Die Bezeichnung obsolet ist dabei zutreffend. Seit der Gründung der NATO im Jahre 1949 hat sich die Satzung der Organisation nicht verändert. Die Welt um die NATO herum allerdings schon.
Wir kamen in Frieden für die gesamte Menschheit.